Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallihallo, ihr lieben Menschen, und wie schön, dass ich euch wieder im Ohr sitzen darf. Für diejenigen, die jetzt richtig aufmerksam waren, denen ist auch sofort aufgefallen, dass das heute keine agrarpolitische Folge ist, denn wir hatten ja wieder den ganz normalen Einstiegsjingle. Und das heißt, dass ich auch weiterhin die ganz normalen Jung- und Landwirtin-Podcast-Folgen veröffentlichen möchte. Und ich freue mich auch weiterhin auf die unterschiedlichsten Gäste und Themen, auch abseits von der Politik. Ja, was kann ich euch erzählen? Ich glaube, man merkt es vielleicht in meinem Unterton für diejenigen, die jetzt hier schon 103 Folgen dabei sind. Ich bin gerade leicht aggressiv, denn ich habe mich die letzten 3 Stunden mit Steuerkram beschäftigt. Jetzt bin ich auch endlich mal eine Selbstständige, die sich darüber aufregt, wie belastend Steuersachen sind und Versicherungssachen und Nachweise und Bescheide und was man da nicht überall einreichen muss und abschicken muss und einscannen muss. Das ist ja sowieso der Witz, dass man überhaupt noch Sachen gefühlt faxen und einscannen muss und alles immer noch per Post kriegt. Und siehste, kann gar nicht aufhören. Nervt mich tierisch. Habe ich die letzten 3 Stunden gemacht. Ich würde am liebsten mal sowas vorlesen mit Paragraphen und weiß nicht was, was ich wie, wo, wann nachreichen muss. Gut, dann habe ich das hier auch mal platziert, aber eigentlich wollte ich hier nochmal die Situation nutzen in meinem Intro und eine Nachricht vorlesen, eine Hörernachricht, mache ich ja immer ganz gerne mal. Ich habe sie hier schon einmal rausgekramt und hier schreibt jemand: Hey Maja, ich höre deinen Podcast sehr interessiert und kritisch. Kurzer Kommentar von mir dazu. Ich finde das ja eine sehr gute Kombi. Interessiert und kritisch. So sollte jeder diesen Podcast hören. Und noch mit einer Leichtigkeit bitte und einer guten Laune dazu. Dann geht's weiter. Danke für den Input. Wirst du auch noch Menschen aus Parteien hosten, die zum Beispiel von den Grünen kommen? Mir fehlt da gerade noch die Breite im Spektrum und die differenzierte Meinung. Viele Grüße. So, weil ich ja gerade noch aggressiv bin, würde ich gerne sagen, halt, stopp, wir sind ja erst bei der 3. agrarpolitischen Folge. Wie soll ich denn da jetzt schon so ein großes Spektrum euch anbieten können? Und natürlich werde ich noch die Grünen interviewen, um darauf jetzt mal direkt einzugehen. Denn Cem Özdemir kann mir ja auch gerne mal gegenüber sitzen und auf meine Fragen antworten. Da hätte ich nämlich auch einige zu stellen. Und das meine ich auch wirklich ernst. Also ich werde in Zukunft weiterhin mir die unterschiedlichsten Parteien einladen und auf die Parteiprogramme genauer eingehen. Denn ich glaube, da können wir alle noch mal ein bisschen mehr hinschauen und ein bisschen mehr verstehen, was die einzelnen Parteien da eigentlich von der Landwirtschaft erwarten. Aber um das vielleicht noch mal ein bisschen besser zu erklären, natürlich muss ich die Themen, die ich dann mit den Parteien bespreche, auch vorher genau abstimmen. Ich schicke auch meine Interviewfragen immer vorweg einmal ans Team. Dann muss ein Termin gefunden werden. Ich muss für die Podcast-Folge anreisen. Das muss alles in meinen Kalender passen. Dann wird die Podcast-Folge auch erst der Partei zugeschickt und dann nach einer Veröffentlichung gefragt. Und erst dann gebe ich die Podcast-Folge frei. Also das dauert immer einen ordentlichen langen Moment, bis es dann auch letztendlich von der Podcastaufnahme und der Absprache bis zur Veröffentlichung alles einmal ordentlich verlaufen ist. Und weil wir jetzt hier gerade schon über Podcasts an sich reden, dachte ich mir, erzähle ich jetzt mal an dieser Stelle, dass ich ganz, ganz aufgeregt war die letzten 2-3 Wochen, weil ich vor kurzem den Podcast mit NDR1 Niedersachsen gedroppt habe, und zwar der 63 Hektar Podcast. Ich weiß nicht, ob man das auch in dieser Jung- und Landwirtin-Community hier mitbekommen hat, aber meine Stimme sitzt jetzt auch im NDR1 Radio. Jeden zweiten Freitag um 19 Uhr kann man mich da hören. Ansonsten kann man den Podcast 63 Hektar auch in der ARD-Audiothek hören und in der NDR-App. Ja, und was ist das für ein Podcast? Das ist ein frisches Format. Also ich musste mich da überhaupt nicht verstellen. Ich durfte das mit designen sozusagen oder mit besprechen, wie dieses Format aussehen kann. Wir wollten, dass es Spaß macht, uns zuzuhören. Kuhlage, der aus der Stadt kommt, der in Hamburg wohnt und sozusagen städterisch geprägt ist, gerne mal Hafermilch trinkt und auch auf Fleischalternativen mal Bock hat. Und ich, die weltoffene Landwirtin, die ja schon eine Agrarweltreise gemacht hat, Zukunftslandwirtin ist, weil ich hier bald auf den Hof gehe
Und wie ihr wisst, habe ich ja auch Landwirtschaft bzw. Agrarwissenschaften studiert in Göttingen. Und mittlerweile spreche ich ja auch schon seit 3 Jahren in diesem Podcast mit Experten über landwirtschaftliche Themen. Und davon konnte ich lernen und kann das jetzt alles weitergeben in dem 63 Hektar Podcast. Ich kann natürlich auch von meinen Erlebnissen hier auf dem Hof sprechen oder unseren Ängsten hier, unseren Herausforderungen, Freuden, Innovationen, alles, was wir hier so auf unserem Hof versuchen umzusetzen oder schon erlebt haben, werde ich im 63 Hektar Podcast erwähnen. Und da ich das hier ja nicht so schnell zusammenfassen kann, wie ich das eigentlich machen wollte, dachte ich mir, spiele ich einfach ganz einfach mal den Trailer ein. Also jetzt kommt hier eine Tonspur von dem NDR 1 63 Hektar Podcast mit Kuhlage, Andreas Kuhlage und Maja Muckwitz.
ARD 63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Zu hören ab jetzt in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.
63 Hektar ist für alle zwischen Wochenmarkt bis Scheunentor.
Zwischen Einkaufswagen und Mähdrescher.
Zwischen Viehbetrieb und Fleischersatz.
Zwischen Kuhmilch und Hafermilch.
Heißt es nicht eigentlich Haferdrink, Kuhlage?
Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, Maja. Ne? Warum darf es nicht Hafermilch heißen? Ne? Ich meine, Scheuermilch heißt ja auch Scheuermilch. Und warum ist die Hafermilch eigentlich so viel teurer als Kuhmilch?
Das klären wir alles bei 63 Hektar. Mit Andreas Kuhlage.
Und mit Maja Muckwitz. Mit meinem Blick als Stadtkind und mit Majas Erlebnissen als Landwirtin vom Hof.
63 Hektar, so groß ist übrigens ein durchschnittlicher Betrieb in Deutschland. Und damit sind wir auch schon beim Thema.
Ja, wir wollen über Landwirtschaft reden, denn da gibt es oft ideologische Vorstellungen. Es gibt Klischees, es gibt Missverständnisse auf allen Seiten, Vorurteile und verhärtete Fronten.
Ja, und viele Landwirte fühlen sich auch wirklich unverstanden oder teils auch angegriffen.
Auf der anderen Seite wissen viele Menschen ja gar nicht mehr, was Landwirtschaft bedeutet und wie sie heutzutage eigentlich funktioniert. Ne?
Und wir wollen hier auf Augenhöhe verschiedenste landwirtschaftliche Themen durchleuchten. Bei 63 Hektar, dem Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen. Zu hören ab jetzt in der ARD Audiothek. So, und jetzt spricht hier wieder die Maja vom Jungen Landwirt im Podcast. Nicht, dass ihr jetzt mit den Tonspuren durcheinander kommt. Und wir sind jetzt wieder im Hier und Jetzt. Und ich kann euch jetzt gerne erzählen, was ich mir für die heutige Folge überlegt habe. Und zwar reden wir heute über das Thema Gebäudeumnutzung mit niemandem Größerem als Christoph von Borries, ein langer Familienfreund, der auch wie viele andere meiner Gäste in Göttingen studiert hat und sich das Thema Gebäudeumnutzung so ein bisschen zur Herzensaufgabe gemacht hat. Mehr dazu erzählt er aber ausführlich selber. Ich kann mal ein paar Fragen vorstellen, die wir behandelt haben. Und zwar wollte ich natürlich zuallererst wissen, welche Konzepte sind denn überhaupt möglich? Ich habe natürlich direkt an Coworking und kleinen Hofläden gedacht oder Regiomaten, aber er hatte selbstverständlich noch andere Vorschläge. Dann wollte ich von ihm wissen, welche Konzepte gibt es eigentlich, bei denen man trotzdem nicht zu viele Menschen auf dem Hof hat? Oder wie sieht so ein Nutzungskonzept aus von ihm, wenn er einem sowas erarbeitet, welche unterschiedlichen Möglichkeiten man auf dem eigenen Betrieb hat? Wie sieht so eine Zusammenarbeit mit ihm aus? Was gehört da alles mit zu? Welche Aufgabenbereiche übernimmt er? Ist er dann zum Beispiel auch derjenige, der sich beispielsweise mit den Denkmalschutzbehörden auseinandersetzt oder muss man das alles selbst machen und so weiter und so weiter. Und ich freue mich, wenn wir einfach mal reinhören und uns vielleicht auch inspirieren lassen von all den Möglichkeiten, die wir mit so alten Hofgemäuern haben. Viel Spaß beim Zuhören. Alte Höfe sind für dich
wunderbare Immobilien, die man gestalten kann und gestalten muss und sie erhalten muss.
Okay. Denkmalschutzbehörden sind für dich?
Partner. Partner auf Augenhöhe, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite.
Und ich weiß, dass viele sich denken, nervig sind sie. Aber wir werden da später nochmal drauf eingehen, also die Denkmalschutzbehörden. Landwirte als Kunden zu haben ist?
Wunderschön, weil sie mit der Natur arbeiten. Ich habe selber Landwirtschaft studiert. Ich kann deren Denken und Handeln so gut verstehen. Mhm. Wäre gerne Landwirt geworden und es macht einfach Spaß.
Ja. Du, lieber Christoph, stell dich doch gerne einmal vor. Wir wissen ja noch gar nicht, wer hier am Mikro sitzt. Und vor allem möchte ich, auch wenn du jetzt gerade eben schon erwähnt hast, dass du Landwirtschaft studiert hast, auch hören, wie deine Verbindung zur Landwirtschaft ist.
Ja, zur Landwirtschaft bin ich gekommen, eigentlich über Freunde, die alle aus der Landwirtschaft kommen. Und ich habe dann mich irgendwann nach dem Abitur für Landwirtschaftslehre entschieden, um einmal zu gucken, ist das ein Beruf für mich? Das Ergebnis war ja, ist es. Dann habe ich Landwirtschaft studiert in Göttingen. Und,
überraschend, fast wie alle meine Gäste.
Genau. Und aber tatsächlich bin ich nie wirklich praktizierender Landwirt geworden, sondern ich war dann Banker sehr lange und bin über das Bankwesen allmählich.
Du bist nach dem Studium zur Bank gegangen?
Ja. Ich habe dann ein Bankpraktikum gemacht und bin dann in der Bank auch geblieben. Und habe witzigerweise.
Das hatte dann gar nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun und habt ihr irgendwie Kredite vergeben an Landwirte?
Ja, und noch nicht mal an Landwirte. Ich habe Industrie finanziert. Ach so. Also wirklich was völlig anderes. Ja. Und dann aber hat sich, sag mal, in dieser beruflichen, in dem Werdegang, hat sich die Immobilie mehr in den Vordergrund gespielt. Und ich habe auch gemerkt, dass Immobilie einfach wahnsinnig Spaß macht. Und bin dann nach der Bank in einem Immobilienunternehmen auch gewesen. Und da habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen über den Wert von Immobilien und über die Nutzungsmöglichkeiten. Und da kam ich dann irgendwann wieder auf die Höfe.
Okay, jetzt hast du dich immer noch nicht vorgestellt. Sag einmal, wie du komplett heißt. Und ja, deinen beruflichen Werdegang haben wir jetzt gehört, aber vielleicht noch zwei, drei Sätze mehr zu dir.
Ja, mein Name ist Christoph von Borjes. Ich bin jetzt sage und schreibe 63 Jahre alt, nee, 64 gerade geworden.
Glückwunsch.
Und ja, lebe hier in Hamburg, bin freiberuflich tätig, einmal als Sachverständiger, dann also schreibe Wertgutachten für Immobilien, dann als Konzeptentwickler für leerstehende Immobilien und dann bin ich Projektcoach und Makler.
Yes. Und heute wollen wir über die Umnutzung von landwirtschaftlichen Gebäuden sprechen. Und verrat uns mal, wie du darauf gekommen bist, dich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
Ja, das war eine Begegnung in Göttingen. Und zwar zum Ende des Studiums stand die Frage im Raum, über welches Thema schreibe ich meine Diplomarbeit? Und dann bin ich damals zu dem Professor Manfred Köhne gegangen. Der hatte eine lange Liste von Themen, die er gerne bearbeitet haben wollte. Und ich bin diese Liste durchgegangen und das einzige Thema, was das Wort Immobilie beinhaltete, war Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäude zu nicht landwirtschaftlichen Zwecken und Beurteilung der Wirtschaftlichkeit. Ich habe dieses Thema gesehen und gar nicht lange weitergesucht. Ich habe es sofort genommen, es sprang mich an. Und der Professor Köhne war damals sehr froh, dass endlich ein Student sich dieses Themas annahm, weil es damals auch schon ein sehr präsentes Thema für die Landwirtschaft war.
Hat es sich eigentlich sehr stark verändert? Also würde deine Diplomarbeit heute noch genauso glänzen wie damals oder sind andere Möglichkeiten dazugekommen, die man damals noch gar nicht geahnt hat?
Also ich sag mal, das Thema war immer schon da. Was mache ich mit leerstehenden Gebäuden? Aber diese unglaubliche Vielfalt von Nutzungsmöglichkeiten, die gab es damals noch nicht. Es beschäftigte sich kein Profi damit, sondern es war so, der eine macht dies, der andere macht das. Und es ergab sich irgendwie per Zufall oder Volltreffer eine andere Nutzung, aber es war nicht professionell aufgearbeitet damals.
Okay.
Das wäre heute anders.
Dann lass uns mal langsam reinstarten in diese Thematik. Welche Bedeutung hat denn das Thema für Landwirte und Landwirtinnen?
Also es ist eine unheimlich wichtige Nebensache.
Es beißt sich schon der Satz, aber wir gehen mal näher drauf ein.
Ja. Also die meisten Landwirte haben ja irgendwo Immobilie auf ihrem Hof. Und wir kommen eben aus einer Agrarwirtschaft. Deutschland war mal Agrarstaat vor der industriellen Revolution. Und da waren alle Betriebe diversifiziert. Jeder Betrieb hatte alles. Schweine, Kühe, Hühner, Schafe, you name it.
Wir hatten das auch. Ja.
Und dafür entsprechend Gebäude. Und diese Gebäude haben alle landwirtschaftlichen Betriebe. Und der eine oder andere hat sie abgerissen, aber sehr viele haben diese alten Gebäude noch und stehen vor dem Thema Leerstand. Was mache ich
damit? Ich übrigens auch, oder wir zu Hause auch. Ja. Wir haben nämlich auch noch eine leerstehende Kornbrennerei. Das ist das einzige Gebäude bei uns, was noch nicht genutzt wird.
Ja.
Und eigentlich nur Geld kostet, so wie es da steht, ne? Und genau. Auch immer älter wird.
Ja. Und das ist die Sorge der Landwirte. Es ist, die Gebäude sind zum Kostenfaktor geworden. Da, da gibt es keinen Ertrag mehr. Da steht vielleicht noch ein Wohnwagen drin.
Und oder Möbel von Verwandten, das ist bei uns so. Alle, die mal irgendwie umziehen und irgendwas zu viel haben im Schrank oder was, stellen das bei uns in diese Kornbrennerei. Unter anderem auch ich. Ich habe bestimmt schon meine Göttinger Wohnung, meine letzte Berlin-Wohnung mal kurz ja eben untergestellt. Okay, welche Bedeutung hat so eine Umnutzung für das Dorf?
Also in der Regel haben solche Gebäude einen ortsbildprägenden Charakter. Die stehen in der Regel sehr prägnant im Dorf oder auch im Außenbereich. Und insofern macht es schon einen großen Unterschied, ob das noch da ist oder eine große Lücke entsteht und, ich sag mal, der moderne Einheitsbrei dort entsteht. Ein Mehrfamilienwohnhaus, Einfamilienwohnhaus.
Das ist bei uns im Dorf vor ein paar Jahren so gewesen. Und jetzt ist da einfach Neubaugebiet und hässliche Zäune. Ich finde, das macht ja auch immer schon was, wie die Leute sich diesen Zaun um diese Neubauten bauen. Und jetzt heißt die Straße. Genauso wie der Hof hieß, also Hofblume. Ja. Und ich kannte den Hof dazu noch und dann ist man echt traurig.
Ja, es ist traurig. Und das ist ja nicht nur eine Fläche, die, ich sag mal, nicht effizient zu nutzen ist. Man kann sie umnutzen, wenn man das denn will und wenn man Ideen dazu entwickeln kann.
Lass uns mal auf diese Ideen schauen. Also wenn jetzt jemand, ein Landwirt oder eine Landwirtin auf dich zukommt und sagt, hey, welche Möglichkeiten gibt es denn?
Also es geht alles, aber nicht alles ist sinnvoll und vor allen Dingen erfolgsversprechend. Und darauf kommt es an. Ich könnte jetzt eine ganze Latte von Möglichkeiten aufzählen, aber es kommt auf die Lage an. Wo befinde ich mich eigentlich? Befinde ich mich irgendwo in der freien Landschaft im Dorf, irgendwo in Mecklenburg? Oder befinde ich mich am Stadtrand von Hannover
oder von Hamburg? Was ist besser?
Besser ist natürlich Hamburg oder Hannover. Das ist ganz logisch, weil in den Speckgürteln von solchen Metropolen ganz viel passiert. Aber selbst in einem Dorf in Mecklenburg kann man was machen.
Und wer sind dann eher deine Kunden? Wahrscheinlich die aus Mecklenburg, oder? Die?
Nee, alle. Okay. Also ich habe hier im Speckgürtel von Hamburg schon entwickelt und in der Nähe von Wolfenbüttel, in der Nähe von Stuttgart, Heilbronn,
you name it. Okay. Ja? Deutschlandweit also.
Ja.
Ja. Ich bin aber trotzdem interessiert und möchte wissen, welche Möglichkeiten es gibt. Also mir würden jetzt speziell, weil ich damit auch selber so mal ein bisschen überlegt habe, Coworking direkt einfallen. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Betriebe, die das schon gemacht haben. Ich hätte aber auch Lust auf so einen Künstler-Zusammenkunftsort. Kannst du uns andere Dinge nennen, die man da reinwurschteln kann an so ein Hofgebäude? Hofladen.
Also, nehmen wir mal das Thema Coworking als Idee.
Ja.
Das ist schon mal eine ganz aktuelle und moderne Idee, die jetzt Raum greift, weil eben die Arbeitswelt sich verändert hat. Viele Unternehmen fördern auch
Menschen wollen nicht mehr arbeiten. Ja, ne? Nein, Spaß.
Und, aber Coworking als Idee alleine ist nicht unbedingt erfolgsversprechend, denn ein Coworking Space als Solitärnutzung ist nicht erfolgreich. Ich bin im Gespräch mit dieser Organisation Cowork Land, die begleiten solche Vorhaben, die bestätigen das auch. Ein Coworking Space als Idee in einem großen Gebäude funktioniert nicht alleine. Du brauchst komplementäre Nutzung dazu. Also zum Beispiel die Möglichkeit der Nahversorgung, die Möglichkeit auch
des... Nahversorgung, also irgendeinen kleinen Tante-Emma-Laden.
Ja, Tante-Emma-Laden oder du musst dich auch versorgen können. Du musst zum Beispiel zur Mittagspause sich irgendwo treffen. Ein kleines Café. Oder vielleicht auch, ich sag mal, Unternehmen in der Nähe oder andere Dienstleister, die sich mit dort ansiedeln, fest ansiedeln. Es gibt zum Beispiel viele Unternehmen, die sagen, ich brauche so einen Coworking-Space in der Nähe. Da kann ich dann mal Teams hinschicken, die sich um ein Projekt außerhalb des Unternehmens, der Unternehmenssphäre kümmern und sich nur auf dieses Projekt konzentrieren. So, und wenn man das machen will, dann sollte man tunlichst eigentlich auch Übernachtungsmöglichkeiten anbieten. Coworking auf dem Land zum Beispiel ist wunderbar geeignet für ein Work and Retreat. Aber dann musst du Übernachtungsmöglichkeiten
haben. Die beiden Wörter beißen sich auch, Work and Retreat.
Nicht unbedingt. Das ist ja auch ein Begriff, der genutzt wird. Man geht raus aus dem Alltag in eine völlig neue, ganz ruhige, entspannte, relaxte Umgebung. Und arbeitet dort ganz entspannt. Und da kommen tolle Ideen. Und wenn du dich dann mit einem Team in so einem Coworking-Space zurückziehst auf dem Lande und da übernachten kannst und dann machst abends wunderbar gemeinsame Veranstaltungen, entstehen tolle Ideen.
Okay.
Also will sagen, du brauchst einen Nutzungsstrauß, dass, wenn man an so ein Coworking denkt.
Okay. Wie sieht denn das aus, wenn du jetzt auf einen Betrieb triffst? Also was genau erarbeitest du?
Also ich bearbeite im Grunde, ich nenne es mal drei Themenkreise. Mhm. Der erste Themenkreis ist die Eigentümerschaft. Wem gehört das eigentlich und wie tickt der oder die?
Gab es da schon Komplikationen bei der Frage, wem gehört das eigentlich?
Nö, okay. Nein, eigentlich bisher noch nicht. Das war immer sehr eindeutig. Und es kommt immer darauf an, was will der Eigentümer? Ich spreche jetzt immer von der, eigentlich müsste man von die oder eben sprechen. Ich nehme jetzt einmal die männliche Form. Mhm. Der Eigentümer hat bestimmte Vorlieben, er hat auch bestimmte Vorstellungen, was er nicht will. Zum Beispiel Thema, ich will keine fremden Menschen hier am Hof sehen.
Ja.
Ist ein häufiges Thema und ist aber auch gleichzeitig ein Dilemma.
Du hast mir schon eine Frage vorweggenommen, genau, weil ich habe natürlich auch meine Freunde und landwirtschaftlichen Freunde gefragt, was soll ich denn mal fragen? Und da haben die gesagt, ja, welche Idee gibt es eigentlich, meinen Hof irgendwie wirtschaftlich zu machen oder die Gebäude wirtschaftlich zu machen, aber trotzdem kaum Leute auf dem Hof. Mhm. Und
also,
das wird schwierig.
Gibt es eigentlich nicht. Denn du musst dir vorstellen, du hast einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb, bist der Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin und diversifizierst in unterschiedliche Nutzung. Du kannst ja auch ein Gebäude landwirtschaftlich anders nutzen. Ich habe neulich gehört, eine Aquaponikanlage. Mhm. Aber das ist dann auch ein Betrieb, den du selber leitest. Mhm. Den hast du selber in der Hand. In dem Moment, wo du eine Nutzung etablierst, die nicht von dir selbst sozusagen durchgeführt wird, nennen wir es mal so, dann hast du mit anderen Menschen zu tun. Es gibt keine andere Nutzung, die nicht von Menschen irgendwie geführt wird, etabliert wird, genutzt wird. Mhm. Das ist ein Lager zum Beispiel, da gehen Menschen ein und aus und lagern und entlagern. Eine Produktion, da gibt es Mitarbeiter, die kommen und gehen. Dann Kulturveranstaltungen, da kommen ganz viele Menschen auf einmal für einen Abend, sind dann wieder weg.
Mhm. Oder Hochzeitslocation.
Wohnen. Hochzeitslocation, aber dann hast du viel Geräuschemissionen, du hast ganz viel Publikum, die sich überall hin bewegen. Für einen Tag oder einen Abend, ganz viel Müll vielleicht hinterlassen, hoffentlich nicht. Und denken wir an Wohnen, dann hast du 365 Tage im Jahr Menschen auf dem Hof. Es hat immer mit Menschen zu tun. Und darüber muss man sich klar werden. Und das ist meine Aufgabe, den Eigentümern das klar zu machen.
Ja.
Und das ist dieser erste Kreis, den ich bearbeite. Der zweite Kreis ist die Immobilie an sich. Was haben wir hier eigentlich? Ist das eine alte Fachwerkscheune, die schon in die Jahre gekommen ist, die vielleicht ein bisschen baufällig ist? Ist das ein moderner Schweinestall? Was ist das hier? Ist das ein Reichsnährstandsilo zum Beispiel? Gibt es auch viele schöne. Und welchen Zustand hat das? Welche Flächen habe ich hier? Welche Raumtiefen? Da gucke ich mir das Gebäude sehr genau an. Und der dritte Kreis ist der Markt. Wo liege ich hier eigentlich? Welche Lage habe ich? Mikrolage, Makrolage? Was passiert hier? Wer fragt hier welche Flächen und welche Qualitäten zu welchem Preis nach? Ist das Produktion? Ist das Lager? Ist das Wohnen? Ist das Büro? Und wer würde was bezahlen für welche Flächen? Und diese drei Kreise muss ich sozusagen übereinander bringen. Ich muss die Schnittmenge suchen. Und da findet mein Konzept statt, in dieser Schnittmenge.
Wie lange sitzt man an so einer Ausarbeitung?
Also kommt drauf an, ist es ein Gebäude oder ist es ein ganzes Ensemble? Ich würde mal sagen, 6 bis 10 Wochen.
Ja, kann ich mir vorstellen. Ich finde den dritten Teil am spannendsten. Also wie ist der Markt? Was ist da bei dir schon so hervorgekommen? Also was auf dem Papier ganz gut aussah, dann ist der Markt natürlich wahnsinnig entscheidend. Hast du da mal ein Beispiel?
Ja, wir hatten es eben schon, das Coworking Space, fand ich auch mal eine super tolle Idee. Und sagte, boy, das passt in den Markt. Wir haben zunehmend Homework. Wir haben Unternehmen, die das auch fördern. Wir haben junge Leute, die gerne flexibel arbeiten wollen. Wir haben vielleicht auch Familien, die sagen, Mensch, am Küchentisch arbeiten macht keinen Spaß. Ich hätte schon ganz gerne irgendwo einen Platz, wo ich mich in Ruhe hinsetzen kann, wo ich aber auch so ein bisschen Ansprache habe. Coworking Space. So. Aber der funktioniert nicht als Solitärnutzung auf dem Land, wenn du nicht komplementäre Nutzung drumherum hast. Also eine Nahversorgung, sprich also einen kleinen Laden, einen Hofladen zum Beispiel oder ein Hofcafé oder irgendwelche Unternehmen in der Nähe, die vielleicht sowas auch fördern, sagen, Mensch, ich schicke meine Mitarbeiter da mal hin für ein Projekt. Also diese kompatible Nutzung drumherum, die muss es geben. Und die Idee Coworking alleine fliegt nicht. Da muss mehr dazu.
Und wir hatten auch vorher einmal im Vorgespräch, hattest du auch eine Situation erwähnt, wo es um Wohnungen ging, die eine bestimmte Größe hatten. Und eigentlich sah das auch alles ganz schicko aus. Ja. Aber dann hast du den Markt analysiert und was ist dann dabei rausgekommen?
Ja, das war ein schöner Vierseithof, historisch hier im Speckgürtel von Hamburg. Und der allererste Eindruck war, Mensch, hier schöne große Wohnung mit einem Parkgelände drumherum, so 100, 120 Quadratmeter, ist doch ein Traum. Dann habe ich mir das überlegt, habe gesagt, so was würde das denn kosten an Miete? Die ortsübliche Miete war damals in der Region 12 Euro, heute ist sie höher. Und dann kamen wir auf eine Miete im Monat, Kaltmiete, von weit über 1.000 Euro. Und damals in der Nullzinspolitik hätte sich jeder ein Haus gebaut dafür. Sofort. Damit kannst du wunderbar finanzieren. Also nix 120 Quadratmeter. Und dann habe ich Marktteilnehmer gefragt, wie zum Beispiel Makler und andere Immobilienspezialisten der Region. Habe gesagt, wie sieht es denn aus? Was wird denn hier nachgefragt? Ja, also wir brauchen hier dringend 60 bis 80 Quadratmeter Wohnungen. Wird nachgefragt, aber gibt es nicht. Bingo, das ist es. Nicht 120 Quadratmeter, die Traumwohnung, die ich schön finde.
Ich auch.
Sondern das, was der Markt will.
Ja.
Denn was nützt es mir, wenn ich eine wunderschöne Wohnung mit 120 Quadratmeter herstelle, aber nachher keinen Mieter finde? Sondern ich muss doch für den Markt arbeiten, damit ich erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich meine Umnutzung mache.
Ja, und das findest du heraus, indem du auch dich mit den Maklern vor Ort vernetzt.
Ja, mit Maklern, mit Bankern vor Ort, alle, die in irgendeiner Form mit Immobilie zu tun haben, Immobilienverwalter, die frage ich aus, was wird hier, wenn wir jetzt mal beim Thema Wohnen sind, ne? Was wird hier nachgefragt? Und das gilt für jede andere Nutzung auch, Produktion oder Lager oder wie auch immer.
Okay, gut, jetzt haben wir deine drei großen Themenbereiche gehört, wie du vorgehst bei so einer Konzeptentwicklung. Was ist dann der Inhalt von solch einem Nutzungskonzept?
Also das Nutzungskonzept beschreibt im Grunde diese drei Kreise, die ich vorhin geschildert habe, und belegt das eben auch, die einzelnen Aussagen. Ich gehe dann schon relativ detailliert auch aufs Gebäude ein, was haben wir für Qualitäten. Und auch der Markt wird sehr genau dort beschrieben. Und es werden nachher auch Handlungsempfehlungen ausgearbeitet und niedergeschrieben. Und ich mache auch eine erste Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Das ist in dem Stadium mutig, aber ich mache es. Denn
Was heißt das genau?
Also ich weiß dann, welche Nutzung ich reinbringe in das Gebäude. Bleiben wir mal bei dem Thema Wohnen. Und ich habe dann Fachbücher bzw. Fachliteratur, sehr aktuelle, über Baukosten pro Quadratmeter in Altbauten, Umbaukosten. Und dann habe ich schon mal die eine Seite, die Kostenseite, die nehme ich dann an und ich habe die Ertragsseite recherchiert und gucke, wie steht das im Verhältnis, kommt da eine positive Rendite bei raus.
Okay.
Das ist mal so eine allererste Vision darauf, ist das wirtschaftlich, macht das Sinn.
Okay, wie geht es dann weiter nach solch einem Konzept? Also du hast dann die Konzeptstrategie ausgearbeitet. Ja, was kann man so in der Nachzeit dann erwarten? Was machen dann die Landwirte damit?
Ja, also wenn du so ein Konzept in Händen hältst, dann hast du erstmal eine Entscheidungsgrundlage. Und diese Entscheidung, die dauert bei vielen doch eine ganze Weile, denn darüber kann man erstmal in Ruhe nachdenken.
Und auch oftmals betrifft es ja auch mehrere Generationen. Also die Entscheidung, die meine Eltern tragen, die entscheiden sie auch sozusagen schon für mich oder haben sie lange Zeit für mich entschieden.
Genau. Und diese Entscheidungsphase, die begleite ich gerne, dass man nochmal diskutiert, nochmal erörtert, ja oder nein, wollen wir es in Gänze realisieren oder fangen wir in Schritten an, wie teilen wir das sinnvoll auf? Und wenn dann die Entscheidung gefallen ist, dann begleite ich das gerne. Ich suche dann den geeigneten Architekten dafür, wenn der Kunde das, wie gesagt, will. Und was ich auch immer empfehle, ist bei solchen alten Gebäuden frühzeitig eine digitale Vermessung zu machen. Denn bei diesen alten Gebäuden gibt es in aller Regel keine zutreffenden Pläne mehr. Vielleicht noch historische Pläne, aber inzwischen.
Ach, eine neue Karte sozusagen anlegen.
Ja, Grundrisse, Schnitte und das digital. Das macht man heute digital. Das Gebäude wird gescannt und dadurch entsteht eine digitale Datenbasis, mit dem der Architekt, der Statiker, jedes andere Gewerk, was später kommt, sehr gut arbeiten kann. Mhm. Und das kann auch schon während meiner Konzeptphase passieren.
Okay, weil ich habe das Gefühl, wenn wir zu Hause irgendwelche Gebäuden uns angucken, dann klappen wir so ein Plakat aus an Malereien von diesem alten Gemäuer.
Ja, ja. Und die sind aber in der Regel heute nicht mehr verwendbar. Die kann man auch nicht mehr digitalisieren. Mhm. Ne? Manche Pläne kann man digitalisieren, aber die meisten von solchen alten Gebäuden nicht.
Ja. Kannst du uns von irgendwelchen Trends erzählen, die besonders gut funktionieren, oder kann man das gar nicht aussprechen, weil es alles individuell ist?
Das ist so. Manu. Also man kann es nicht, es kommt von der Lage an, aber auf die Lage an, denn es gibt in der Immobilienbranche eine Auswahl, es gibt drei wichtige Faktoren, die für eine Immobilie wichtig sind. Mhm. Lage, Lage und Lage.
Okay.
Also das kommt sehr auf die Lage an. Wo befinde ich mich? Welche Märkte kann ich hier ansprechen? Deswegen kann man nicht von einem Trend sprechen für irgendwas, sondern das muss man ganz individuell ausarbeiten.
Und diese ganzen neuen Konzeptideen, funktionieren die denn besser als die von damals? Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt ankomme mit Atelier oder Kunsthalle oder Coworking oder sowas? Also
ich würde es mischen.
Okay.
Das ist nämlich der Charme daran und auch, sag mal, eine Erfolgsgrundlage, wenn du es mischt. Also wenn man eine größere Liegenschaft hat, zum Beispiel einen großen Gutshof, dann würde ich immer unterschiedlichste Nutzungen miteinander mischen. Ich habe dieses Beispiel in Süddeutschland, da machen wir genau das. Mhm. Da haben wir, insgesamt werden 30 Wohnungen entstehen, unterschiedlicher Größe.
Wow.
Auch barrierefrei. Mhm. Dann werden wir einen Coworking Space haben. Dann werden wir Künstlerateliers haben. Dann werden wir einen Hofladen haben, ein Hofcafé und eine Veranstaltungsscheune, weil der Eigentümer ist Musiker.
Ach ja, cool.
Und in dieser Mischung und dann vor der Haustür von Heilbronn, 1,6 Kilometer bis Heilbronn, ist das erfolgsversprechend. Und das habe ich eben am Markt verprüft, mit ganz vielen Gesprächen am Markt. Und diese Mischung ist es.
Ne? Mhm. Aber das klingt mir nach sehr viel Geld, was man so in die Hand nehmen muss. Mhm. Und würdest du überhaupt zu so einem Umbau in der heutigen Zeit bei den Baupreisen raten?
Auch das muss man recherchieren. Also wenn du heute Mieten unter 10 Euro hast, nehmen wir jetzt, wir kommen immer wieder auf das Thema Wohnen, dann ist es sicherlich schwierig, heute noch rentabel zu bauen. Denn wenn wir jetzt mal hier in Hamburg gucken, Neubaupreise für Wohnen sind bei 4.500 Euro im Quadratmeter. Dafür musst du schon hohe Mieten verlangen, um das in schwarze Zahlen zu bringen. Aber Landwirte sind in aller Regel in der Lage, sehr viel Eigenleistung einzubringen. Denn diese 4.500 Euro beinhalten null Eigenleistung. Das ist alles vergeben. Und ich kenne sehr viele Landwirte, die Umnutzungskonzepte mit sehr viel Eigenleistung realisieren. Ich kenne zum Beispiel einen Landwirten im Südharz. Da gibt es Mieten von 5 Euro. Der hat alles mit Eigenleistung gemacht. Der hat zwei Mitarbeiter, landwirtschaftliche Mitarbeiter. Der eine ist aber gelernter Mauermeister, der andere ist gelernter Zimmermann. Beide arbeiten in der Landwirtschaft und im Winter bauen sie Häuser.
Okay.
Mhm. Und der kriegt das hin, auch 5 Euro wirtschaftlich sozusagen zu errichten oder für 5 Euro Miete wirtschaftlich zu errichten, weil er alles selber macht.
Mhm. Mhm. Das sind dann auch wahrscheinlich so die Herausforderungen von heute und von diesen Konzepten, oder? Genau, dass die Kosten einfach so hoch sind.
Ja.
Was würdest du denn jungen Leuten raten, die einen Betrieb übernehmen, der sehr, sehr klein ist, eingeschlafen ist und man trotzdem natürlich erstmal schauen möchte, was sind hier meine Möglichkeiten?
Ja, da kommt es darauf an, welche Neigungen hast du als Eigentümer? Was möchtest du gerne machen? Was ist dein Traum? Mhm. Also ich kenne inzwischen mehrere junge Landwirte mit so ganz kleinen Betrieben. Die machen zum Beispiel einen Market Garden auf.
Ein Market Garden?
Market Garden, das sind Kleinstbetriebe, die haben bis zu 3 Hektar Fläche.
Ja, von solchen rede ich, ja.
Ja, die machen Gemüsebau, Bio-Gemüsebau. und arbeiten mit einer solidarischen Landwirtschaft. Und darüber verdienen die nicht nur gutes Geld, sondern können auch Gehälter bezahlen über den Branchenschnitt. Und alle Solavis, die ich kenne, sind erfolgreich. Mhm. Sofort Anteilszeichner, weil das ist auch ein Trend. Wir immer mehr Menschen erkennen, dass wir uns gesünder ernähren müssen, als wir es bisher tun. Mhm. Und das ist die Klientel für solche Betriebe. Und da gibt es auch ein Netzwerk dazu, das ich kenne. Und es ist toll, mit diesen Menschen zu sprechen und sie zu erleben.
Ja. Und gibt es noch andere Konzepte für so 3 Hektar Betriebe, die aber Ähnliches haben oder sind? Also, und du hast jetzt schon einmal Solawi gesagt. Keine Ahnung, kann man auch eine Mäusterei und irgendwie Obstanbau oder was auch immer?
Ja.
Oder rentiert sich das in solchen kleinen Mengen nicht?
Ja, jetzt sind wir so mal direkt in der Produktionsmöglichkeiten. Du kannst natürlich Obstbau machen und Ähnliches. Also, was ich auch immer wieder erlebe, sind so kleine Startups wie zum Beispiel eine Gin-Destillerie mit einer eigenen Gin-Marke. Ganz klein, aber oho. Mhm. Whisky-Brennereien oder Marmeladen und also Produktion aus Gemüse und Obst und Ähnlichem. Ne?
Ja.
Das geht schon. Oder du machst ich kenne einen Betrieb, die hat, ne, was hat die? 10 Hektar. Die hat Schafe. Und hat auf ihrem Betrieb geht in Tourismus, aber sie hat eine große Gemeinschaftsküche und lädt Menschen ein, Gruppen, die dort mit den Produkten, die sie auf dem Betrieb produziert, kochen und dort ihren Urlaub verbringen und dann gleichzeitig in der Umgegend wandern und einfach sich erholen. Und das läuft super.
Ja, cool. Ja. Ach, jetzt hast du uns doch ein paar Beispiele vorgeschlagen. Cool. Okay, ich lunze hier nochmal kurz auf die Zeit. Wir müssen gleich mal zum Ende kommen. Ich möchte natürlich wissen, wo kann man sich denn überhaupt bei dir melden, wenn man so einen eingeschlafenen Hof hat?
Also ich habe eine Homepage, da kann man mal drauf gucken.
Die da heißt?
Von Boreas Advisory Partners. Oder die Webadresse ist www.vb-ap.de.
Ja, ich werde es auch nochmal in die Shownotes schreiben. Also dann müsst ihr jetzt euch nichts notieren.
Und da
gibt es
auch mal eine E-Mail-Adresse mit CVB und dann das gleiche hinten dran.
Ja.
Und da kann man mir gerne eine Mail schreiben und ich mache es immer so, ich gucke mir die Liegenschaft zunächst einmal an. Das ist unverbindlich, denn ich erkenne sehr schnell bei so einem Besuch, beim persönlichen Gespräch, ob da was fliegt oder nicht.
Und was heißt fliegt?
Also, ob ich da eine Nutzung entwickeln kann oder nicht.
Es gibt
manchmal Situationen, wobei ich ehrlich bin, sie ist noch nie eingetreten, wo ich sagen würde, nee, da geht nichts, stellen Sie einen Wohnwagen rein. Also irgendeine Idee ist mir bisher immer gekommen.
Sammler. Okay. Ich habe noch mal eine Frage zum Denkmalschutz. Also ich weiß, dass viele Höfe unter Denkmalschutz leiden, wollte ich schon was sagen, liegen. Auch unser Hof. Was kannst du solchen Höfen mitgeben? Also wie funktioniert da so eine Zusammenarbeit? Ich kann mir vorstellen, dass das dann alles ein bisschen aufwendiger und länger dauert, komplizierter ist.
Ja, das sind gute Stichworte, die du da bringst. Also meine Erfahrung ist genau eine andere. Ich nehme den Denkmalschutz oder die Denkmalschützer als Partner mit ins Projekt. Ist einer der ersten Gespräche, die ich führe, wenn ich einen Auftrag bekommen habe mit dem Denkmalschutz. Das, viele Eigentümer mögen das nicht so, aber meine Erfahrung ist eben die, wenn man so früh an den Denkmalschutz herangeht und sagt so, lass uns doch mal reden über das und das Gebäude. Was wisst ihr darüber? Welche Geschichte kennt ihr? Und welche Rahmenbedingungen steckt ihr, um dieses Gebäude mit einer anderen Nutzung zu erhalten? Und dann gehen wirklich große Türen auf, denn dann habe ich die als Partner auf Augenhöhe und die denken mit und lassen ganz viel zu.
Und wollen die da noch gar keinen Plan sehen? Also kommst du dann schon mit einem Plan und mit einer Idee an oder in welchem Stadium gehst du dann dahin?
Also großes Erstaunen ernte ich immer damit, dass ich mit keinem Plan komme.
Okay.
Sondern wirklich vor der ersten Idee mit dem Denkmalschutz rede.
Ja.
Und wenn wir dann nachher einen Plan haben in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, dann wird er natürlich mit dem Denkmalschutz nochmal abgestimmt. Aber die Erfahrung ist ausnahmslos positiv.
Okay. Und jetzt haben wir den Landwirten noch einen letzten Tipp gegeben. Und jetzt möchte ich auch noch hören, hast du noch was du den Gemeinden auch noch sagen möchtest?
Ja, Also den Gemeinden und den damit zusammenhängenden Bauämtern gebe ich den großen Rat, lassen Sie frühzeitige Gespräche zu, nicht erst auf Pläne warten, sondern wirklich offen sprechen mit den Landwirten und Flexibilität im Baurecht suchen. Denn damit können wir solche Ortsbilder auch erhalten, wie sie jetzt stehen und die erhaltenswert sind.
Und du kennst auch bestimmt schon die Punkte, die das flexibel machen. So kann ich mir, so stelle ich mir das zumindest vor, oder?
Ja, ganz konkretes Beispiel, der Paragraph 35 Außenbereich.
Wird ja mit Paragraphen um sich geworfen.
Genau. Der gibt den Landwirten in sehr begrenzte Möglichkeiten, andere Nutzungen reinzubringen, nämlich bis zu 5 Wohnungen. Das ist nicht viel, aber wenn ich im Außenbereich mehr machen will, dann geht die eine Gemeinde so weit, das war in Baden-Württemberg, die sagt, ich brauche einen Bebauungsplan, um dort andere Nutzung baurechtlich zuzulassen. Das Gleiche habe ich erlebt in Niedersachsen, im Kreis Wolfenbüttel. Da sagte die Baubehörde oder der Leiter des Bauamtes, nee, wir brauchen keinen Bebauungsplan im Außenbereich, sondern wir nehmen den § 35.4 Erhaltung, erhaltenswerter Bausubstanz im Außenbereich. Und da geht alles.
Okay. Mhm. Man sieht, gut, dass du schon so viel Erfahrung hast und da einiges schon erlebt hast. Hast du zum Abschluss einen Rat, den du Landwirtinnen oder Landwirten geben möchtest?
Lasst euch beraten. Also eine Idee alleine ist nicht der Garant zum Erfolg, sondern nutzt die Möglichkeit, jemanden zu fragen, der darüber schon viele Jahre Erfahrung hat und Ideen auch wirklich verprüft und sagt, macht das Sinn oder nicht.
Okay. Ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank, dass du hier so ausführlich geantwortet hast und ich glaube, tolle Konzepte vorgeschlagen hast. Und vielleicht gibt es ja mal irgendwann mal noch ein Update oder wir sprechen mal bei uns über die Kornbrennerei. Ich danke dir. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Ich hoffe, ihr konntet daraus was mitnehmen. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes. Und diese Podcast-Folge würde ich gerne Sina widmen und allen NDR 1 Radiohörer und Hörerinnen. Und natürlich den 63 Hektar Hörer und Hörerinnen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!